Willkommen beim 5-to-9 Club, der Podcast für alle, die erfahren wollen, wie andere ihren Weg in die Selbstständigkeit gefunden haben. Voller Insights, echter Geschichten. Und jetzt bringen wir diesen Spirit direkt auf deine Ohren. Also richte deine Kopfhörer und los geht's.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom 5-to-9 Club Podcast. Unser heutiger Gast war mit seinem Startup bereits in der berühmten Höhle der Löwen zu Gast und anschließend gleich mehrfach im Shopping-TV. Doch was viele nicht wissen, sie ist nicht nur Gründerin, sondern auch Make-up-Artist und Marketingleitung in der Brillenbranche. In dieser Folge erfährst du, wie Jenny Sternemann das alles unter einen Hut bringt und dabei auch noch erfolgreich durchstartet. Herzlich willkommen im 5-to-9 Club, liebe Jen.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, sehr, dass ich dabei sein darf.
Cool, sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich dich ja schon so ein Stück weit eingeleitet, aber wie würdest du dich denn eigentlich heute in einem Satz vorstellen, wenn du das müsstest?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage, über die ich auch ganz oft nachdenke, weil die Situation habe ich natürlich ganz oft, wenn ich jetzt irgendwo neu bin und mich vorstellen muss. Und ich beschränke mich eigentlich immer darauf zu sagen, hi, ich bin Jen und leite eine Marketingabteilung. Und dann im Laufe des Gespräches, ne, kommt man dann zu den anderen Sachen, weil ich glaube, wenn ich direkt mit allem rauskommen würde, würden die Menschen wahrscheinlich denken, ich bin wahnsinnig verrückt oder ich habe kein Privatleben oder Sonstiges. Dementsprechend finde ich es ja sehr schwer, mich irgendwie auf einen Satz zu begrenzen.
Absolut nachvollziehbar. Und schön, dass du da ein Stück weit Understatement auch walten lässt. Macht dich ja erstmal total sympathisch. Aber nimm es doch mal mit, warum könnte man denn denken, dass du keine Zeit für Freizeit hast?
Naja, mich füllen aktuell 3,5 Jobs aus sozusagen. Also ich habe natürlich mein Baby, mein Start-up, was mich auslastet. Dann leite ich die Marketingabteilung, welches auch ein Vollzeitjob ist, den ich auch unfassbar gerne mache und der beansprucht natürlich dann auch unfassbar viel Zeit. Ich bin nebenbei Make-up-Artist und ich hüpfe dann hier und da vielleicht mal im Teleshopping noch rum. Und da fragt man sich schon, naja, Jen, wie kriegst du das irgendwie in 24 Stunden unter? Keine Ahnung, das frage ich mich auch total oft, wie schaffe ich das? Aber irgendwie schafft man es doch, wenn man am Ende weiß, wofür man es tut. Und ich meine, wenn die Arbeit Spaß macht, dann geht es auch irgendwie. Und ich habe Gott sei Dank einige Projektmanagement-Tools, die mich strukturiert halten und organisiert. Und ohne die Tools würde ich es auch nicht überblicken können sozusagen. Und trotzdem schaffe ich es irgendwie, meine Zeit mit meiner Familie und mit meinen Freunden und mit meinem Mann zu verbringen. Also das ist schon wirklich eine Balance, die man da finden muss. Aber mittlerweile, ich mache das jetzt auch schon ein paar Jahre, mittlerweile habe ich da so in etwa den Dreh raus.
Sehr cool.
Dann, also nimm uns gerne vielleicht schon mal mit auf die Reise. Wie ist es dazu gekommen, dass du irgendwie Make-up-Artist geworden bist und dann auch Marketingleitung geworden bist? Also nimm uns mal mit, irgendwie, was war zuerst da und wann kam so was in dein Leben?
Zuerst war, also Kosmetik hat schon immer irgendwie eine Rolle in meinem Leben gespielt. Weil ich ich bin in einem deutsch-philippinischen Haushalt groß geworden und Asiaten sind ja sehr perfektionistisch sozusagen. Und meine Mutter hat schon immer sehr viel darauf Wert gelegt, dass man vernünftig aussieht und gepflegt aussieht, wenn man das Haus verlässt. Jetzt sind wir Asiaten auch dafür bekannt, dass wir eine 8-Step-Routine haben am Abend und am Morgen und diverse Tools benutzen. Und das habe ich so ein bisschen übertragen bekommen. Dementsprechend war Kosmetik schon immer irgendwie ein Teil von mir und meinem Leben. Ich habe mich relativ schnell auch dafür begeistern können, kreative Sachen, die ich im Kopf habe, umzusetzen. Also war relativ schnell für mich klar, ich muss irgendwas machen, worin ich am Ende des Tages auch ein Ergebnis sehen kann. Also nicht nur auf dem Papier, sondern auch visuell. Und ich habe dann ganz normal mein Abitur gemacht und habe dann überlegt, okay, ich muss die Chance doch nutzen, jetzt nochmal ins Ausland zu gehen. Und ich bin dann tatsächlich auch in meine Heimat auf die Philippinen für ein Jahr und habe da dann bei einer Telekommunikationsfirma ein Praktikum gemacht für ein Jahr und habe da in der Unternehmenskommunikation gearbeitet und war danach Feuer und Flamme. Und dann war für mich klar, alles klar, Marketing muss es definitiv sein. Ich habe dann ganz klassisch studiert und bin dann in der Automobilbranche gelandet und hatte eine Faszination dafür, dass tatsächlich oder beziehungsweise einen eigenen Stolz am Ende des Tages, dass ich dann gesehen habe, dass das, was ich vorschlage und das, was ich erarbeite, am Ende die Marke tatsächlich genutzt hat und ich im Hinterköpfchen weiß, boah, das war meine Idee. Mhm. Und so ist das im Prinzip bei mir gewachsen, dass ich gedacht habe, okay, ich muss auf jeden Fall im Marketing bleiben, das ist meine Passion. Jetzt bin ich Gott sei Dank auch schon ein paar Jährchen dabei und ich kriege diese Bestätigung auch. Und ich glaube, das werde ich bis zu meinem Lebensende machen. Deswegen würde ich diesen Part auf gar keinen Fall verlassen, sozusagen. Jetzt muss ich sagen, ich habe vorher in Konzernen gearbeitet. Da war ich natürlich nicht so ausgelastet, wie ich es jetzt bin. Und habe immer mal wieder rechts und links geguckt, was kann ich denn nur für mich machen, was nur meine Handschrift trägt. Und bin dann relativ schnell dazu gekommen, da mich auch ständig Menschen angesprochen haben, auch aus meinem Freundeskreis und Familienkreis. Jen, kannst du mich nicht mal fertig machen für, keine Ahnung, ich gehe auf eine Party oder für eine Hochzeit. Und dann war für mich klar, warte mal, damit kann ich ja eigentlich auch Geld verdienen. Und habe dann nebenbei meinen Make-up-Artist gemacht. Und habe dann angefangen, auf Events zu schminken, Bräute zu schminken und das eine lange Zeit. Und ja, dementsprechend, um auf die Frage zurückzukommen, erst Marketing, dann die Kosmetik. Genau.
Ja, spannend.
Und ich würde sagen, dann fehlt ja jetzt noch der letzte Schritt. Du hast ja vorhin schon gesagt, dein Baby, dein Startup. Ich habe gesagt, Mensch, du warst schon in der berühmt-berüchtigten Höhle der Löwen damit. Wie kommt das jetzt ins Spiel?
Ja, wie kommt das ins Spiel? Also das war auch ein ganz, ganz verrückter Weg. Ich habe damals, wurde ich tatsächlich von der jetzigen Firma, wo ich auch das Marketing leite, wurde ich über LinkedIn abgeworben. Und habe dann 2, 3, 4 Monate dort gearbeitet und meine Partnerin, die auch in der Firma arbeitet, die hatte quasi in einer Weinlaune die Idee, dass man doch irgendwie etwas schaffen müsste, ohne ärztliche Beratung zu brauchen. Und da ich ja schon Make-up-Artist war und mich auch mit Haut und Kosmetik gut auskenne und den Marketing-Aspekt halt mitbringe, ist sie auf mich zugekommen und hat gesagt, ey Jen, ich habe eine Idee, lass uns die komplettieren, indem du dazu kommst. Ich habe auch keine 2 Sekunden drüber nachgedacht, habe mir gedacht, ja, mache ich, weiß zwar nicht, worum es geht, aber ich gehe einfach mal all in. Und so ist es halt dann entstanden. Also wir haben viele Produktsamples dann gehabt, haben dann überlegt, okay, in welche Richtung soll es gehen. Als wir dann das fertige Produkt hatten und auf den Markt gegangen sind, haben wir natürlich überlegt, wie kann ich effizient Werbung machen, ohne viel Geld zu investieren. Und war sowieso schon immer ein Fan von der Höhle der Löwen. Und wir wurden auch ganz oft angesprochen, euer Produkt ist Höhle der Löwen reif. Also ihr müsst da unbedingt hin. Wenn ihr nicht hingeht, dann melden wir euch an. Und dann habe ich mir gedacht, okay, weißt du was, mache ich. Ich habe uns dann heimlich tatsächlich angemeldet. Ich habe niemandem davon erzählt, auch meiner Partnerin nicht. Und es ging dann relativ schnell. Wir wurden dann eingeladen, erstmal zu einem Telefoninterview, dann gibt es einen Videopitch, dann muss man quasi die Geschichte nochmal wieder dargeben, indem man selber so eine Art, so einen kleinen Film über sich dreht und wie das Produkt entstanden ist. Und dann mussten wir ja abwarten, was die Redaktion sagt, ob wir denn auch geeignet sind. Und dann war es tatsächlich ganz witzig. Ich bin dann auf die Philippinen geflogen, dachte, oh, endlich 3 Wochen Urlaub am Stück. Und bin dann angekommen und am 24 Stunden später kam der Anruf, ey, ihr seid dabei. Und dann ging die Maschinerie natürlich komplett los. Aber das war wirklich ein unbeschreiblicher Moment, weil ich mir dachte, wow, jetzt haben wir es wirklich geschafft, mit unserem eigenen Produkt vor einer renommierten Jury pitchen zu dürfen, um mögliche oder potenzielle Investoren reinzuholen. Und das war schon wirklich unfassbar. Also ich kann es manchmal immer noch nicht realisieren, muss ich ehrlich gestehen. Jetzt ist es schon ein Jahr fast nach seit der Ausstrahlung. Und manchmal ist es immer noch komisch zu hören, wenn man angesprochen wird, ey, ihr wart doch bei der Höhle der Löwen. Und ich so, ja, stimmt.
Ja, wenn ein Highlight das nächste ja, aneinander reiht, dann ist das vielleicht auch schon mal leichter im Hintergrund. Vor allem, wenn die Zeit dann doch auch gefühlt so rast.
Ja.
Aber es ist ja super cool, dass das damals für euch geklappt hat. Und wenn ich mich nicht täusche, wart ihr in der Höhle selber ja auch relativ erfolgreich, oder? Wie würdest du das heute sagen?
Ja, total. Also wir dachten zwar, dass wir jederzeit umkippen, aber was viele vielleicht nicht wissen, aber ich spoiler hier einfach mal, Gründer, also wir wussten tatsächlich nicht, was an diesem Tag auf uns zukommt. Also wir hatten keinerlei Informationen, wer in der Jury sitzt. Wir wussten auch nur den groben Zeitrahmen, wann wir wohl drin sind. Aber wir wussten nicht, wer sonst noch vor Ort ist. Wir wurden auch strikt getrennt. Wir durften nichts an Branding an uns tragen, damit halt keiner der Teams von der Höhle der Löwen schon so einen kleinen Sneak Peek bekommt, welche Marke denn da wohl stehen könnte, weil die sind natürlich auch schlau, ne? Wenn sie was sehen, googeln sie das vielleicht vorher schon mal und informieren den Löwen vielleicht. Dementsprechend sind wir da also schon mit einer Erwartung, aber wirklich mit einem riesen Überraschungseffekt reingegangen. Und als wir gepitcht haben, also man sieht ja am Ende nur 15 Minuten und wir waren über 2 Stunden in der Höhle, weil es wirklich ein riesen Fragen-Antwort-Katalog ist, nachdem man dann halt seine 3 Minuten gepitcht hat. Und wir waren schon relativ selbstbewusst, muss ich sagen, weil wir wussten natürlich, das Produkt ist gut, wir haben lange getestet, wir haben super gutes Feedback bekommen. Am Ende des Tages musste da nur noch ein Löwe anbeißen sozusagen. Und das haben wir dann auch geschafft. Und zwar hatten wir am Ende ein Angebot von Ralf Dümmel und von Judith Williams. Und wir haben uns am Ende dann für Ralf entschieden.
Stark. Ich meine, das sind ja auch wirklich 2 wirklich kompetente und gute Löwen. Und gerade Judith Williams passt ja auch ja, vom Thema her extrem gut. Ja. Was wir gerade eben so ein bisschen verpasst haben, ist, dass wir einmal kurz pitchen. Was macht eigentlich dein Produkt?
Ich habe mich das gerade auch gefragt, als sie erzählt hat. Ich dachte mir so, warte mal. Was macht mein Produkt? Also wir haben im Prinzip die Power eines Kinesio-Tapes genommen und haben es komplett auf links gedreht, sodass man es gegen den Alterungsprozess benutzen kann. Also wir haben sogenannte Skin-Tapes entwickelt, die den Alters Prozess halt aufhalten, verlangsamen und vorhandene Falten auf natürliche Art und Weise bekämpfen. Also wir arbeiten im Prinzip mit den Selbstheilungskräften des Körpers. Jeder kennt ja ein Kinesiotape, das wird im Sport angewendet. Und was da halt funktioniert, muss halt auch gegen den Alterungsprozess funktionieren. Weil am Ende des Tages macht das Tape ja nichts, als die Muskulatur zu entspannen und halt außer Gefecht zu setzen sozusagen. Und genau das haben wir auch mit unseren Tapes geschafft. Haben noch als i-Tüpfelchen Wirkstoffe mit eingearbeitet, dass die Haut auch ja langfristig versorgt wird. Und haben das Tape sensitiv entwickelt. Wir sind natürlich dermagetestet und das ist quasi unsere Innovation über Nacht. Wir sagen auch immer so schön, wir haben den Schönheitsschlaf revolutioniert.
Sehr schön. Aber jetzt nur mal für mich auch nochmal, damit ich es verstehe, das sind aber nicht diese, was man immer so sieht, was man sich unter die Augen...
Du meinst diese Silikonpads, ne?
Genau.
Die aus der Drogerie.
Ja.
Nee, gar nicht. Das werde ich auch ganz oft gefragt. Man muss hier tatsächlich unterscheiden zwischen Alterungsfalten und Trockenheitsfältchen. Und die Pads aus der Drogerie zielen schon explizit darauf ab, dass kurzfristig Feuchtigkeit in die Haut gegeben wird, damit die Haut halt ja wieder praller wirkt und etwas Feuchtigkeit aufnimmt. Aber das ist halt nur kurzzeitig. Wir sind tatsächlich darauf ausgerichtet, dass wir langfristig helfen, die Falte zu bekämpfen. Also das ist schon mal der erste Unterschied. Und viele wissen auch nicht, eine Creme hat so große Moleküle, dass sie gar nicht bis auf die unterste Hautschicht kommen oder bis in die unterste Hautschicht durchdringen. Und bei dem Tape ist das so, dass es die dass es bis auf die unterste Hautschicht arbeitet und dabei die eigene Kollagenbildung quasi anregt und bei der Elastizität hilft. Also wir arbeiten wirklich mit den Selbstheilungskräften des Körpers. Manchmal, also ich muss sagen, dass ich selber manchmal noch überrascht bin. Also ich tape mich natürlich, seitdem das Tape da ist, tape ich mich rauf und runter. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Tape abziehe und das Ergebnis sehe, weil ich dann denke, krass, das haben wir einfach geschafft, dass wir nicht nur dieses Ergebnis ausloben, sondern dass dieses Ergebnis tatsächlich stattfindet. Ja, also ja, super Produkt.
Ja, jetzt ich wollte gerade schon sagen, jetzt fehlt eigentlich doch dein Name. Ich glaube, den haben wir noch nicht. Dann ist, glaube ich, alles rund.
Ja, unsere Firma heißt Ala & Jen und wir vertreiben Skin Tapes. Und wir haben unsere Firma absichtlich nach uns benannt, also ich, Jen und Ala, meine Partnerin, weil wir das quasi als Personal Brand aufziehen wollten und auch gemacht haben und weil wir zu 100% hinter unseren Produkten stehen, weil wir die selber entwickelt haben. Also es ist niemand dabei, der rechts und links irgendwie nochmal Input gegeben hat. Also das war uns total wichtig, dass man das mit auch, also dass man die Produkte auch mit uns identifizieren kann.
Ja, stark. Ich werde danach auf jeden Fall mal vorbeischauen.
Sehr gerne.
Mensch, Jonas, in deinem Alter, da brauchen wir das noch nicht.
Man kann
vorbeugen. Genau. Ist das nicht so, ab 25 geht das doch dann wieder nach unten, oder? Also,
ja, genau.
Ja.
Die eigene Kollagenbildung nimmt dann irgendwann ab und dann können wir uns leider alle nicht dagegen wehren. Ne? Ist natürlich alles eine Frage der Genetik und der Hautbeschaffenheit. Also da gehören viele Faktoren zu, wie man lebt, der Lifestyle, esse ich gesund, mache ich Sport. Da sind natürlich viele Faktoren dabei. Aber ich sage auch immer, also vorbeugen geht immer. Und wenn man es kann, warum nicht?
Sehr starke Geschichte. Und ich nehme unfassbar viel Positivität mit, auch von dem, wie du es berichtest. Und ich meine, das ist jetzt auch schon nicht vorgestern gewesen, sondern schon ein Jahr her, dass ihr bei den Höhle der Löwen wart. Wann habt ihr das Unternehmen dann gegründet?
Da muss ich mal kurz nachdenken. Wir sind 21, sind wir in die Gründung gegangen und haben da auch angefangen zu entwickeln und zu forschen. Und waren 22 dann zum Ende des Jahres auf dem Markt.
Na stark, also ungefähr ein Jahr Produktentwicklung dann quasi.
Ja, eineinhalb Jahre, ja.
Okay. Was würdest du sagen, war gerade in dieser Zeit jetzt bezogen auf euer Startup der größte Zweifel, der euch fast gestoppt hätte?
Also womit wir tatsächlich nicht gerechnet haben, dass die... Jetzt muss ich kurz aufpassen. Also ich glaube, die Entwicklung hat schon relativ lange bei uns gedauert, weil wir gucken mussten, dass wir die Inhaltsstoffe in das Tape bekommen, ohne dass die sich am Ende verflüchtigen. Und dafür mussten wir erst ein spezielles Verfahren entwickeln und dann auch noch den geeigneten Hersteller finden. Das hat relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Ich glaube, das haben wir am Anfang unterschätzt. Also wir wären logischerweise gerne viel, viel früher auf dem Markt gewesen, aber aufgrund halt der Entwicklungszeit haben wir das am Ende nicht geschafft gehabt. Also ich würde sagen, das war so das Größte, wo wir uns wirklich verschätzt hatten. Das Gröbste, ja.
Mhm. Hm. Habt ihr euch, also noch kurz dazu, weil Entwicklungszeit bedeutet ja meistens auch immer viel Geld, was da reinfließt. Habt ihr das am Anfang zu zweit selber finanziert oder wie habt ihr das gemacht?
Wir sind tatsächlich zu dritt. Also wir haben eine stille Beteiligung mit dabei. Und dadurch konnten wir natürlich einfacher finanzieren. Aber, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, wir haben auch uns Geld von der Bank geliehen. Weil wir konnten nämlich am Anfang, dadurch, dass wir vorher noch nie produziert hatten und neu in dem Geschäft sind, war es uns nicht möglich, in so einer kleinen Auflage zu starten. Und wenn, dann wäre es so hochpreisig gewesen, den Preis oder beziehungsweise das Produkt dann an den Endkunden weiterzugeben. Und wir haben natürlich uns den ganzen Markt angeguckt, wo sich die anderen Produkte befinden. Und dann wäre es, ich denke mal, zu 100% gescheitert, wären wir zu hochpreisig gewesen. Deswegen mussten wir da einen Kompromiss finden, waren aber so selbstbewusst, dass wir gesagt haben, okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Hm.
Sehr stark. Mich würde noch interessieren, wir sind gerade ja auch sehr schnell durch diese Historie quasi durchgewandert, wie es dazu gekommen ist. Und du wirst dich ja sicherlich noch an den Tag erinnern, an dem klar war, wow, ich mache mich jetzt damit selbstständig.
Mhm.
Und was würdest du rückblickend sagen, wie hat da so dein Umfeld drauf reagiert? Und mit Umfeld meine ich tatsächlich sehr, sehr viele Schichten. Also zum einen ja auch dein Arbeitgeber, den du ja wahrscheinlich auch hast informieren müssen. Dein Partner, dein Ehemann, Freunde, Familie. Wie war da so das ehrliche Feedback darauf, was du erhalten hast? Weil zu dem Zeitpunkt selbst warst du ja auch schon sehr aktiv, nicht nur Vollzeit, sondern ja auch als Make-up-Artist.
Also die Reaktionen waren tatsächlich total unterschiedlich. Bei meinem Arbeitgeber hatte ich Glück, denn der ist mit investiert und war selber Feuer und Flamme und dementsprechend war das erstmal kein Problem. Wobei wir aber auch ein Commitment hatten, dass, also logischerweise ist ja viel in die Freizeit gefallen, also nach dem normalen Job, sage ich jetzt mal, dass die Zeit dann genutzt worden ist, also von mir, von meiner Partnerin und von ja, unserem weiteren Partner, der übrigens ihr Ehemann ist. Deswegen war das noch einfacher für mich. Sind viele Wochenenden auch draufgegangen. Grundsätzlich, ich glaube, der kritischste war tatsächlich mein Mann, weil er ist eher derjenige, der absolut sicherheitsbewusst ist. Und ich bin grundsätzlich in vielen Lebenslagen eher diejenige, die ins Risikoreiche geht. Und er ist selber Beamter und also überhaupt gar nicht experimentierfreudig. Er hat verstanden, warum ich das machen möchte und war selber von dem Produkt total begeistert, aber hatte natürlich hier und da seine Bedenken. Nichtsdestotrotz hat er daran selbst geglaubt und auch an mich geglaubt und an meine Partner geglaubt und gesagt, weißt du was, versuch es einfach, weil wenn du es nicht versuchst, wirst du es bereuen oder vielleicht wird dich nicht nochmal so eine Chance erreichen, dass du dich selbstständig machen kannst mit deinem eigenen Produkt. Und da bin ich auch sehr dankbar drum, dass er diesen Weg mitgegangen ist. Ansonsten, ich sag mal so, viele waren, okay, Jen, jetzt hast du schon wieder was Neues. Wie sieht's aus? Wann sehen wir uns dann? 2026? Das ist so ein Running Gag bei mir im Freundeskreis. Wenn wir irgendwie nach Termin suchen, heißt es, oh, lass uns erstmal Jen fragen, weil sie ist diejenige, die am meisten Termine hat. Vielleicht schaffen wir es dann noch in diesem Jahr. Und aber alle waren total stolz und auch neugierig und aufgeregt und haben uns ab der ersten Sekunde auch wirklich supportet, auch bis heute. Wenn ich mir überlege, also es ist immer noch das gleiche Produkt. Ich bin immer noch die gleiche Person. Ich erzähle immer das Gleiche sozusagen. Und auch im Teleshopping, aber die setzen sich wirklich vor den Fernseher und gucken sich jede einzelne Sendung an, die ich mache. Also das ist schon richtig süß. Also bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich so einen Support auch von allen um mich herum habe. Ohne diese Menschen würde das auch nicht funktionieren. Also ich brauche das auch als Antrieb. Das ist dann quasi meine Energie, die ich mir wieder zurückhole. Ja.
Sehr cool. Eine richtige Fanszene also am Start.
Ja, total. Also ich glaube, ich könnte, weiß ich nicht, einen innovativen Pfannenwender erfinden oder so und die würden trotzdem hinter mir mit Pompons stehen und für mich chillen. Aber ja, ich bin sehr happy, dass ich diese Menschen um mich herum habe und die habe ich auch wirklich schon jahrelang und ohne die wird es tatsächlich wirklich nicht funktionieren, weil Gründen ist auch nicht nur schön.
Ja, ich glaube, das ist schon ein gutes Stichwort. Lass uns da mal nochmal weiter reingehen. Was war denn so für dich rückblickend so die mutigste Entscheidung, die erste mutigste Entscheidung auf dem Weg?
Die mutigste Entscheidung war definitiv das Investieren. Also so viel Geld ganz bewusst für ein Produkt oder für Produkte und für eine Gründung, also für etwas, was meine Zukunft betrifft, in die Hand zu nehmen, wo man nicht weiß, dass es zu 100% funktioniert, also mit diesem Risiko im Hintergrund, das war, glaube ich, eine sehr, sehr große Entscheidung, über die ich auch ein paar Nächte geschlafen habe tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht gesagt, ja klar, take my money, ist mir total egal. Ich habe schon sehr genau drüber nachgedacht und das war wirklich die größte Herausforderung für mich.
Was aber dann wahrscheinlich eine sehr gute Entscheidung war, rückblickend. Oh.
Ja.
Verständlich, dass natürlich so eine Entscheidung man jetzt nicht irgendwie aus dem Stegreif trifft und da man gründlich drüber nachdenken muss.
Ja, definitiv, auf jeden Fall.
Da das mit Sicherheit auch nicht was für jedem ist, also so irgendwie vielleicht auch so ins Risiko direkt zu gehen, auch finanziell, wem würdest du vielleicht abraten, diesen Weg zu gehen oder zumindest finanziell so in Vorleistung zu gehen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich würde grundsätzlich sagen, wenn du einen Traum hast, wenn du das Potenzial darin siehst, wenn du Menschen hast, die dich dabei unterstützen und wenn du die Möglichkeit hast, monetär natürlich gesehen, dir das aufzubauen, dann go for it. Also warte nicht, mach es auf jeden Fall. Wenn du zu viele Baustellen sowieso gerade am Laufen hast, dann gründe bitte nicht. Also das muss ich auch sagen. Es war natürlich eine Herausforderung oder ist es jetzt aktuell noch, obwohl mittlerweile ist es bei mir ja eingespielt. Aber wenn du zu viel drumherum hast und dich nicht darauf fokussieren und konzentrieren kannst, dann ist es natürlich keine gute Idee. Aber wenn du meinst, das ist der richtige Zeitpunkt und du hast die Möglichkeit und du glaubst daran und das ist dein Traum, dann fang an. Egal, mit welchem Step du anfängst. Kleine Steps sind am Ende ja die Steps, die etwas Großes bewirken können. Und deswegen sage ich immer, wenn du einen Traum hast, dann versuch ihn auf jeden Fall zu verwirklichen.
Sehr schön. Solche Sätze höre ich immer total gerne. und ich musste gerade eben feststellen, dass wir auch mega den coolen Cliffhanger eingebaut haben. Weil wir haben vorhin, oder du hast erzählt, von wem ihr bei der Höhle der Löwen Angebote bekommen habt. Aber die Hörerin wissen noch nicht, wer zugeschlagen hat. Oder vielmehr, wem ihr den Zuschlag erteilt habt.
Jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, weil wir ja die Auswahl zwischen Judith Williams und Ralf Dümmel hatten und wir uns für Ralf Dümmel entschieden haben. Warum denn zum Teufel nicht Judith Williams, die sowieso in der Kosmetikbranche einen hohen Stellenwert hat? Ich glaube, da waren wir wirklich emotional getrieben, weil, also wenn du in dieser Höhle der Löwen stehst, bist du sowieso voller Emotionen. Du stehst einmal vorne, bist aufgeregt, du weißt nicht, wie die Löwen dir gegenübertreten, du weißt nicht, welche Fragen kommen. Du bist auch fokussiert und konzentriert, weil dein Kopf ist natürlich voll. Wir haben tagelang gelernt, alles Mögliche nochmal geprüft und Ralf war einer, der von Anfang an verstanden hat, was wir brauchen und was wir möchten. Und der hat uns so eine positive Energie und so eine Ruhe mitgegeben. Also er hat immer ganz freundlich gelächelt und er hat unfassbar viel in seinem Buch geschrieben. Und dann habe ich mir gedacht, warte mal, so viel haben wir doch gar nicht erzählt. Was schreibt der denn da, ne? Also das war wirklich verrückt. Und Judith auch, also es waren alle Löwen sympathisch. Also ich kann wirklich nichts Negatives sagen. Aber Judith hat am Ende Sachen gesucht, die wir nicht gefunden haben. Also hat uns einfach nicht am Ende des Tages abgeholt. Und wir sind dann rein aus dem Bauch raus und aus dem Herzen raus dann für Ralf reingegangen. Und das war auch die beste Entscheidung, die wir hätten treffen können.
Schön. Um das Kapitel noch einmal abzuschließen, darfst du oder kannst du uns verraten, ob er nach wie vor noch mit dabei ist?
Ja, ist er.
Sehr.
Ja.
Das klingt doch so, als wenn dann da sich auch zwei Parteien gefunden haben, wo es super passt. Sehr schön.
Auf jeden Fall, ja.
Sehr gut. Sorry, Jonas, jetzt bin ich so ein bisschen in deine Fragen reingegrätscht, aber das ist mir ganz aufgefallen und es lag mir auf der Zunge. Aber zurück zu den anderen Themenpunkten, die wir noch mitgebracht haben. Wenn du die ersten 100 Tage nach der Gründung zusammenfassen müsstest, wie würdest du das tun?
Boah, die ersten Tage, also ich glaube, das erste halbe Jahr war wie ein Fiebertraum. Das war wirklich, hey, mache ich das jetzt wirklich? Krass, ist das wirklich mein Produkt? Also jedes Mal, wenn ein neues Sample kam und dann ging es ja auch um, wie sieht unser Logo aus? Wie sieht das Packaging aus? Mit wem produzieren wir? Also das war wirklich, ich habe wie auf so einer Honeymoon-Wolke gesessen, habe mich die ganze Zeit gefragt, krass, Jen, das machst du jetzt wirklich? Das machst du jetzt wirklich? Ja, so würde ich es eigentlich am besten beschreiben, dass das grundsätzlich nicht durchgehend so war, ist, ich glaube, ich auf der Hand. Also danach kamen natürlich viele, viele Herausforderungen, die man bewältigen musste, die nicht schön waren, wo wir uns rausgekämpft haben, sind auch viele Tränen und viel Schweiß und viele schlaflose Nächte waren dabei. Aber wir haben immer unter der Devise weitergemacht, aufstehen, Krone richten, wieder nach vorne gucken. Es muss weitergehen, wir werden schon eine Lösung finden. Und ich glaube, das war das Gute auch, dass ich nicht alleine war, sondern dass wir uns als Gründungsteam haben und hatten. Und dass wir alle, glaube ich, ein sehr gutes Supportsystem hatten, worauf wir zurückgreifen konnten, als wir die schwierigen Phasen in der Gründung hatten.
Mhm. Danke dir. Für mich schließt sich da eine Frage an, weil wir diesen Podcast ja auch machen, um andere Menschen zu inspirieren und ihnen Hilfestellung zu geben. Was würdest du jungen Gründerinnen für den Start raten? Gerade mit Hinblick auf diese Frage, die wir gerade eben bearbeitet haben, also die ersten 100 Tage oder das erste halbe Jahr meinetwegen auch.
Sichert euch in allem immer ab. Und zwar nicht nur bei Gründern, die vielleicht schon gegründet haben, sondern holt euch wirklich professionelle Hilfe, hört sich jetzt an, als müsste man sich einen Therapeuten holen. Aber ich meine eher, wenn es jetzt gerade um Markennamen und um Entwicklung geht, holt euch wirklich professionelle Partner dazu. Also einen Markenrechtsanwalt, einen vernünftigen Produzenten. Also seid nicht blauäugig und lauft einfach drauf los. Holt euch da wirklich professionelle Unterstützung. Denn bei uns war es tatsächlich so, da kann ich jetzt direkt auch mal von einem Rückschlag erzählen.
Gerne.
Bevor wir uns für Alla & Jen entschieden hatten, hatten wir eigentlich einen anderen Namen. Den darf ich jetzt hier auch nicht nennen. Wir hatten das rein theoretisch auch bei einem Anwalt abgesichert und hatten alles angemeldet. Das Packet, also es war eigentlich alles fertig. Danke, lieber Gott, dass wir dann noch nicht produziert hatten, weil das wäre wirklich böse ausgegangen. Aber es kam dann eine Firma auf uns zu, die noch kein Produkt mit diesem Namen auf dem Markt hatte, aber die uns dann im Prinzip abgemahnt hatten, dass unser Name zu ähnlich klingt. Und wenn ich euch das dann erzähle, wie der Name hieß und wie die heißen, könnte man darüber streiten. Aber das hat uns natürlich auch eingeschüchtert, weil wir nicht wussten, welche Konsequenz kommt denn jetzt eigentlich auf uns zu. Und dann haben wir am Ende gesagt, okay, alles klar, wir müssen diese Recherche noch intensiver betreiben und suchen uns halt jetzt einen anderen Namen aus. Und ja, also meine Empfehlung, holt euch immer professionelle Unterstützung, egal was ihr machen möchtet.
Sehr guter Rat, der da draußen, glaube ich, auch Anklang finden sollte.
Ja, unbedingt.
Würdest du sagen, dass das auch so der größte Rückschlag war für Alla und Jen, oder fällt dir da noch was anderes ein?
Also, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, wir hatten wenige Rückschläge. Wir hatten schon ein paar Rückschläge. Das war natürlich ein großer Rückschlag. Wie gesagt, hatten wir einfach Glück, dass wir noch nicht in Produktion waren, was auch ein Rückschlag war. Wir sind am Anfang, also es melden sich relativ viele, ja, potenzielle Dienstleister, sage ich einfach mal, wenn die mitbekommen, da wird ein neues Unternehmen gegründet, die brauchen sicherlich Unterstützung. Und da haben sich natürlich viele Menschen bei uns gemeldet. Das auch nochmal ein Tipp, geht nicht auf jede Nachricht ein und vertraut nicht direkt jedem. Da würde ich mir auch, würde ich 3 Nächte drüber schlafen, ob ich mit den Menschen zusammenarbeiten möchte, weil das hört sich immer alles so toll an, aber was in der Praxis dann passiert ist, ist eine andere Sache. Aber da hatten wir auch einen Rückschlag. Also wir haben mit Menschen zusammengearbeitet, die am Ende, also die uns das Blaue vom Himmel versprochen haben, wo aber gar nichts bei rumgekommen ist. Und da sollte man definitiv auch aufpassen. Das ist selber ein Learning von mir auch. Ich bin nicht dumm, aber ich bin vielleicht ein bisschen gutgläubig und naiv. Und habe natürlich mit vielen anderen Gründern, war viel auf Netzwerkveranstaltungen. Also ich habe am Anfang wirklich alles mitgenommen, um natürlich von anderen auch so viel wie möglich zu profitieren. Aber es sind halt auch viele, ja, wie sagt man, bei uns im Ruhrpott würde man sagen, Laberköppe dabei. Und es hat sich am Ende auch so bestätigt, also glaubt nicht jedem Einzelnen, was er sagt. Also stellt das definitiv nochmal in Frage. Ihr dürft immer an das Gute glauben, aber seid nicht zu gutgläubig.
Ja. Ja, gerade in der heutigen digitalen Welt erreichen einem auf sehr vielen Kanälen gleichzeitig so quasi sehr viele Anfragen, wo man sich manchmal fragt, Mensch, wo kommen die eigentlich alle hergekrochen?
Ja, absolut. Ich meine, also ihr habt das ja bei euch dann auch. Also ich kriege teilweise, weiß ich nicht, 30 Mails am Tag von diversen Anbietern, jetzt wo KI auch in aller Munde ist, ne, die alles mit KI verbessern und verschnellern können und den Umsatz direkt um 300% steigern können. Und also ich hoffe, dass es da ganz viele Menschen draußen gibt, die nicht dran glauben oder beziehungsweise die diese Person nicht unterstützen, weil wer schon lange in dem Business ist, gerade was Marketing, Wettbewerbsanalyse und die restlichen Analysen angeht, weiß ganz genau, das ist unmöglich.
Ja, also ich glaube, bei uns sind es noch nicht 30 Mails am Tag, aber ich glaube, das kommt dann auch auf die Größe des Unternehmens an. Aber wir wissen auf jeden Fall, also wir können das auch auf jeden Fall teilen, dass man auf jeden Fall von vielen dann eigentlich eine Anfrage bekommt, die einem dann sehr gut unter die Arme greifen können. Zumindest erstmal auf dem Papier. Mhm. Du hast ja am Anfang schon gesagt, dass du ja sehr viel dich auch organisierst, um das überhaupt alles unter einen Hut zu bekommen. Was ist so die eine Sache, die dich irgendwie so am produktivsten hält?
In welchem Sinne?
Also damit du halt diese ganzen Aufgaben, die du in deinem Alltag so bewältigen musst, halt irgendwie unter einen, also erstens organisiert bleibst und auch so eine gewisse Priorität dann an den Tag legen kannst, was du jetzt angehst.
Ich glaube tatsächlich, das ist auch wieder eine gute Frage, da muss ich kurz drüber nachdenken.
Das ist hart, das soll Team.
Ja.
Also es ist wirklich schwierig zu sagen, weil natürlich habe ich professionelle Tools, die mir meinen Rücken frei halten sozusagen, also die, die mich selbst organisieren, damit ich sehe, okay, was ist heute, was steht heute an, wie sieht meine ganze Woche aus, damit ich vernünftig auch planen kann, auch für welches Unternehmen. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, die Motivation von mir selber, weil ich tagtäglich, egal um welches Unternehmen es geht, irgendeine Bestätigung zurückbekomme, dass das gut ist, so wie es jetzt aktuell ist. Und wenn nicht, dass ich die Möglichkeit habe, es relativ ja, schnell und einfach besser zu machen. Und tatsächlich mein Support-System. Also ich brauche meine sozialen Kontakte, ich war schon immer so, ich brauche meine sozialen Kontakte, um daraus Energie zu schöpfen. Also ob es Me-Time ist, oder nicht Me-Time, ob es Zeit mit meinem Mann ist, der selber auch viel arbeitet, mit dem ich mich tatsächlich auch verabreden muss. Also wir haben Date-Nights und damit wir uns bewusst Zeit halt füreinander nehmen, und mit meinen Freunden, mit meiner Familie. Also das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Und das ist am Ende des Tages mein Antrieb, weil ohne mein Umfeld würde ich gar nichts schaffen. Also das ist eigentlich die ehrlichste Antwort, muss ich tatsächlich sagen. Ohne mein soziales Umfeld wäre Jen nicht Jen. Das ist meine absolute Energiezufuhr. Und ja, darauf freue ich mich auch immer, wenn ich in meinen Kalender gucke und sehe, hey, jetzt sehe ich endlich mal wieder meine Freundin oder hey, ich habe endlich mal wieder eine Date-Night mit meinem Mann. Dann habe ich viel mehr Energie die restliche Woche noch mit meinen Terminen und was sonst noch so ansteht, ja, durchzustehen.
Ja, auf jeden Fall eine starke Antwort. Ich glaube, dass dieses Gefühl kann einem kein Tool der Welt geben.
Nee.
Genau, also bei dem ganzen Workload, den du hast, musst du ja auch irgendwo noch deine Inspirationen hernehmen. Gibt es da irgendwas oder irgendwen, dem du folgst oder wo du aufschaust, der dich irgendwie inspiriert?
Ich habe ganz, ganz tolle Menschen an meiner Seite, mit denen ich auch zusammenarbeiten darf, die natürlich auch tagtäglich eine Inspiration für mich sind. Ich habe jetzt, ich kann dir jetzt keine berühmte oder bekannte Person nennen, wo ich sage, das ist mein absolutes Vorbild. Ja, gibt es natürlich, aber grundsätzlich lasse ich mich von Menschen inspirieren, die in meiner Umgebung sind und wo ich auch am Ende den Weg sehe. Ne? Ich finde es natürlich schön, wenn ich das mit begleiten kann und wenn ich dann sehe, dass die Person damit erfolgreich ist, dann fasziniert mich das und daraus, ja, das ist so meine Inspiration. Ne? Wenn ich sehe, keine Ahnung, jetzt als Beispiel, wenn ich jetzt meinen Mann zum Beispiel betitel, der ist bei der Polizei und hat sich wirklich mit ganz viel Wissen und Berufung sozusagen hochgekämpft und hochgearbeitet. Und manchmal frage ich mich, boah, wie machst du das denn? Ne? Und er hat nur diesen einen Job. Er sagt auch immer zu mir, was meinst du? Ne? Ich habe ja nur diesen einen Job. Aber gut, er arbeitet trotzdem viel und es ist trotzdem für mich beeindruckend, wie er das alles meistert und schafft. Und da kann ich alle anderen in meinem Umfeld mit dazu zählen, wenn ich jetzt zum Beispiel Mike, der bei euch auch schon im Podcast war. Mike ist Gründer von Athletes Eyewear, mit dem ich sehr intensiv zusammenarbeite. Und das ist auch eine absolute Inspiration. Er hat eine Familie mit zwei Kindern und ist trotzdem unfassbar viel unterwegs für Athletes. Also kaum aufzuhalten, kaum zu stoppen. Und das finde ich auch absolut inspirierend. Und davon lasse ich mich dann halt gerne anstecken, weil die Personen sind nah an mir dran. Das ist nicht so realitätsfern, als wenn ich jetzt sagen würde, mein Vorbild ist, keine Ahnung, da fällt mir jetzt tatsächlich auch kein gutes Beispiel ein, irgendeine berühmte Person. Ja.
Das Positive daran ist ja, dass das Personen sind, die für dich auch nahbar sind, die du selber erleben kannst. Und ich glaube, das ist tatsächlich sogar noch schöner, als wenn man jetzt jemand Entferntes hat, den man vielleicht irgendwie nur digital verfolgen kann oder ähnliches. Und ja, Mike ist definitiv eine Granate, da braucht man gar nicht drüber sprechen. Liebe Grüße an der Stelle, ich hoffe, du hörst ja ein. Was würdest du denn eigentlich, das ist ja auch so eine allzeit beliebte Frage eigentlich an so Gründer, was würdest du deinem jüngeren Ich raten, wenn du jetzt die Chance hättest, der jüngeren Jen einen Rat zu geben, kurz bevor du dich mit Alan Jen selbstständig gemacht hast?
Mach dir nicht so viele Sorgen, würde ich meinem früheren Ich sagen. Du wirst deinen Weg schon finden. Und vor allen Dingen, Jen, du bist wirklich gut in dem, was du tust. Also du brauchst keine Bestätigung von außen. Lass dich nicht in die Irre führen. Vertrau auf dich selber. Hör auf dein Herz. Schau dir die Ergebnisse an. Es ist alles gut. Und wenn mal etwas nicht gut ist, dann wird es einen Weg geben, der es am Ende gut machen wird, sozusagen. Also mach dir einfach keine Sorgen. Du bist auch in guten Händen. Und das würde ich der früheren Jen wohl mitgeben wollen.
Das passt ja, also könnte man ja eigentlich auch sagen, zu jemandem, der jetzt auch selber gerade an der Startlinie irgendwie steht und sich selbstständig machen möchte, dass man sich nicht den Kopf über jedes kleine Detail zerbrechen sollte, weil man dann auch nicht ins Tun kommt und ins Umsetzen. Gibt es denn noch irgendwie einen anderen Rat, den du jemandem mitgeben kannst, der am Anfang steht?
Wie ich eigentlich schon gesagt habe, gründen ist nicht einfach, auf gar keinen Fall. Wenn du fällst, steh auf. Es gibt immer einen Weg, den du gehen kannst. Lass dich nicht beeinflussen, von deinem Umfeld nicht, was jetzt gerade Negativität, jetzt wird mir das Wort. Also lass keine negativen Einflüsse auf dich einwirken. Wenn du der Meinung bist, dass du das machen möchtest und dass du Potenzial siehst, dann mach das auf jeden Fall. Ich habe persönlich natürlich auch, und so ehrlich muss man sein, nach der Gründung oder seitdem ich das Startup habe, habe ich natürlich auch Menschen gehen lassen müssen, weil die vielleicht nicht so dahinter standen, oder wir haben ja leider auch eine sehr große Neidkultur in Deutschland, sage ich einfach mal. Und manchmal muss man einfach Menschen ziehen lassen, um sich selber weiterentwickeln zu können. Es ist immer leichter gesagt als getan, aber wenn man diesen Schritt geht, dann spürt man relativ schnell eine positive Veränderung. Und das habe ich auch durch. Und aber sehr bewusst und Gott sei Dank. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Schritt dann doch gegangen bin. Und das würde ich jedem anderen auch mitgeben. Lass dich nicht beeinflussen, lass dich nicht von negativen Einflüssen abschrecken und mach dein Ding. Halt das Supportsystem zusammen, was dich unabdingbar unterstützt, und halte daran fest. Das wäre die wichtigste Message meiner Meinung nach, weil wenn du um dich herum kein Supportsystem hast, dann wird es wirklich schwierig. dann wird es sehr, sehr schwierig. Nicht nur für die Gründung, sondern für dich selber als Person, für deine mentale Gesundheit. Und die spielt heutzutage natürlich auch eine große Rolle. Bist du mental nicht da, dann kann deine Gründung nicht funktionieren.
Ja? Ja? Das ist doch ein schönes Abschlussstatement, wie ich auch finde. Und ich finde tatsächlich auch, dass die Zeit mit dir super verflogen ist, liebe Jen. Vielen lieben Dank für deine Insights, für deine Tipps und Tricks auch, die hoffentlich von den Hörerinnen auch gewertschätzt werden und direkt umgesetzt werden. Wobei es natürlich nicht immer direkt einfach ist, alles direkt umzusetzen, aber zumindest die Tipps und Tricks mitzunehmen, ist der erste Schritt. Und deshalb an dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank dir.
Ja, ich danke euch ebenfalls. Hat mir super viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren. Und drücke allen die Daumen, die Lust haben und die mutig genug sind, um ihr eigenes Ding aufzustellen sozusagen.
Sehr cool, vielen lieben Dank. Und natürlich findet ihr wie immer in den Shownotes alle wichtigen und relevanten Links, um nicht nur der Jen, sondern auch Alla und Jen zu folgen und euch mal ein eigenes Bild davon zu machen, was die Produkte so hergeben. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge.
Das war der 5-to-9 Club Podcast. Alle zwei Wochen erscheint eine neue Folge voller Insights, Erfahrungsberichten und Inspiration. Abonniere jetzt den Podcast und werde Teil vom 5-to-9 Club.